SWR 1 Arbeitsplatz mit Eva Laun.
Abbruch und kein Ergebnis in Stuttgart. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie haben auch in der 5. Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Wie geht's jetzt weiter? Das hören Sie gleich. Außerdem Alarm im Norden von Rheinland-Pfalz. Es fehlen Lehrer an den Förderschulen. Was ist das Problem? Damit herzlich willkommen zu SWR 1 Arbeitsplatz. Wochenlange Warnstreiks, die ganze Nacht am Verhandlungstisch und am Mittag doch das Aus. Auch nach der 5. Verhandlungsrunde gibt es immer noch keine Einigung im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie. Allein hier in Baden-Württemberg wollen über 900.000 Menschen wissen, wie viel Geld sie in Zukunft verdienen und viel mehr noch, ob es die Gewerkschaft schafft, ihren Anspruch auf eine Arbeitszeit von 28 Stunden pro Woche durchzusetzen. Gerade diese Forderung ist ja der Knackpunkt in den Verhandlungen, der nicht lösbar erscheint. Um das einzuordnen, spreche ich mit Geli Hensoldt aus der SWR 1 Wirtschaftsredaktion. Sie hat die Tarifverhandlungen intensiv verfolgt. Die Forderung nach mehr Geld ist ja in den letzten Monaten immer weiter in den Hintergrund gerückt. Was ist denn so schwierig daran, einen Kompromiss bei der Arbeitszeit zu finden?
Der Knackpunkt in den Verhandlungen, das war von Anfang an das Thema Arbeitszeit. Das ist schon immer so in Tarifauseinandersetzungen, wenn es nicht nur um reines Gehalt geht, sondern eben auch um Arbeitszeit, dann wird's schwierig. Die IG Metall ruckelte an der 35-Stunden-Woche. Sie wollte, dass Beschäftigte zumindest zeitweise nur 28 Stunden in der Woche arbeiten können. Die Arbeitgeber haben gesagt, ja, okay, aber dann wollen wir auch, dass mehr Mitarbeiter als bisher auch noch mehr als 35 Stunden arbeiten dürfen. Klang erstmal nach Kompromiss. Schwierig wurde es, weil die IG Metall für bestimmte Gruppen, für Menschen mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und Schichtarbeitern auch noch einen finanziellen Zuschuss verlangte, wenn die in Teilzeit gehen. Und genau das wollten die Arbeitgeber einfach nicht mitmachen. Irgendwann wurde es für sie einfach zu teuer, zumal die IG Metall ja auch noch eine fette Lohnsteigerung verlangte. Sie war ja mit 6% in die Verhandlungen gegangen.
30 Jahre ist es ja her, dass das Thema Arbeitszeit so eine bedeutende Rolle gespielt hat in den Tarifverhandlungen. Damals ging es eben um diese besagte 35-Stunden-Woche, die heute die Regel ist. Warum kommt das Thema gerade jetzt wieder auf den Plan?
Ja, ganz einfach. Die IG Metall hat einfach mal die Beschäftigten in einer Umfrage gefragt, was die sich eigentlich wünschen. Und da kam eben raus, dass die Menschen gerne flexibler arbeiten möchten. Viele haben gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir unsere Arbeitszeit noch viel stärker als bisher an unsere Bedürfnisse anpassen können. Das können die meisten von uns wahrscheinlich gut nachvollziehen. Es gibt ja Zeiten im Leben, da hat man weniger Zeit für die Arbeit, weil man zum Beispiel Kinder großziehen muss. Und dann gibt es Zeiten, da möchte man gern wieder so richtig durchstarten. Und genau das sollen die Unternehmen ihren Beschäftigten eben auch ermöglichen. Das war die Forderung der IG Metall in diesen Tarifauseinandersetzungen.
Die Fronten sind verhärtet, die Verhandlungsrunde ist gescheitert. Wie geht's weiter?
Ja, die Gewerkschaft zündet jetzt quasi die nächste Eskalationsstufe. Das sind die sogenannten 24-Stunden-Streiks. Das ist was ganz Neues. Die hat die IG Metall heute beschlossen. In 250 Betrieben bundesweit soll der Betrieb einen ganzen Tag, also 24 Stunden lang, lahmgelegt werden. Zugleich soll es Urabstimmungen geben über Flächenstreiks. Und wenn die kommen, dann wäre der Arbeitskampf tatsächlich so heftig wie schon lange nicht mehr.
Geli Hensoldt aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion zu den abgebrochenen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Dramatisch, düster, frustrierend. So beschreiben Lehrverbände die Personalsituation an Förderschulen, dort wo lernschwache und geistig behinderte Kinder in Rheinland-Pfalz unterrichtet werden. Die Schulen müssen mit viel zu wenig Lehrern auskommen. Rund 300 neue Planstellen müssten geschaffen werden, so die Forderung der Lehrer. Ohne könnten die Kinder nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen aufgrund ihrer Behinderung. Unser Reporter Michael Häusler hat sich die Situation an einer Förderschule im Norden von Rheinland-Pfalz genauer angeschaut.
Dann habe ich hier das nächste Zeugnis für den Julian.
Danke.
Das nimmst du bitte mit nach Hause, liest es mit der Mama weiter.
Bitte schön. Danke.
Halbjahreszeugnisse an der Karl-Orff-Förderschule in Neuwied. 9 Schüler sitzen um einen großen Tisch im Klassenraum der sogenannten Werkstufe, den Klassen 10 bis 12. Klassenlehrerin Monika Bauer sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, die geistig behinderten Jugendlichen auf das Leben nach der Schule vorzubereiten.
Wir haben hier auch Praxistage. Da arbeiten die Kinder in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Wäscherei, in der Schülerfirma, des Schülercafés, in der Küche. Weil das sind alles auch Dinge, die sie selber ja selbstständig dann auch ausüben sollen, ne, wenn sie aus der Schule entlassen werden.
Die Förderschullehrer und pädagogischen Hilfskräfte an der Karl-Orff-Schule geben alles, um den Schülern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Doch viele Kollegen seien überlastet, sagt Schulleiterin Ulrike Feistel, denn es fehlt an Personal. Seit Jahren. Knapp 10% der Unterrichtsstunden könnten nicht, wie vorgesehen, gestaltet werden.
Und da müssen wir ganz konkret die Kollegen, die da sind, bitten, entweder Schüler aus einer anderen Klasse mit aufzunehmen. Das heißt, da sind dann mehr Schüler in der Klasse. Oder Kollegen bitten, zusätzlich zu ihrem Stundenplan dann noch länger da zu bleiben.
Eine unbefriedigende Situation, denn gerade bei Kindern mit geistiger Behinderung sei es besonders wichtig, sie individuell zu fördern, Zeit für sie zu haben. Eigentlich seien 2 Lehrkräfte pro Klasse nötig.
Wir haben auch immer mehr autistische Kinder. Die brauchen auch ganz intensive Betreuung. Wir können nicht so unterrichten, ja, so frontal den Kindern irgendwas erzählen und dann lernen die so en passant. Das funktioniert bei uns so nicht.
Wunsch und Realität passen nicht zusammen. Das sieht auch Elternsprecherin Martina Walczyk so. Ihre 15-jährige Tochter geht seit 9 Jahren auf die Karl-Orff-Schule.
Für die heutige Zeit, wenn man im Rahmen der Inklusion denkt, wenn man darüber nachdenkt, dass auch unsere Kinder ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten sollen, ist einfach zu wenig Förderunterricht hier an dieser Schule vorhanden.
Ein Problem, das viele Förderschulen im Land haben, vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz. Der Lehrerverband VBE schlägt deshalb Alarm. Es müssten landesweit rund 300 neue Stellen für Förderschullehrer geschaffen werden. Und im Raum Koblenz brauche es dringend einen zusätzlichen Studiengang. VBE-Sprecher Lars Lamowski.
Wir haben im Norden des Landes keinerlei Ausbildungsmöglichkeiten für Förderschullehrer. Im Moment läuft alles über den Standort Landau. Und es ist nun mal so, dass viele Leute sich dann dort auch heimisch fühlen, wenn sie da ihre Ausbildung genossen haben und eher nicht auf die Idee kommen, dann in den Norden zu ziehen.
Auch das Bildungsministerium in Mainz wirbt für mehr Förderschulstudenten, will aber ausschließlich am Standort Landau festhalten. Die Zahl der Masterstudenten sei dort in den vergangenen Jahren von 120 auf 520 gestiegen. Das sei ein gutes Signal. Mehr Planstellen für Lehrer zu schaffen sei dagegen keine Lösung, denn diese könnten ja aktuell nicht besetzt werden. Das Land arbeite aber daran, den Förderschulen zu helfen. Die Zahl der Vertretungslehrer werde zum Beispiel gerade um ein Drittel erhöht. Schulleiterin Ulrike Feistel in Neuwied hat davon noch nichts gemerkt. Sie sucht weiter geeignetes Personal und fragt sich, ob sie überhaupt etwas tun kann, um ihre Situation zu verbessern.
Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, dass sich die Kollegen hier eigentlich sehr wohl fühlen. Also an uns liegt es bestimmt nicht.
So wundert sich eine Schulleiterin in Neuwied. Michael Häusler berichtete über die Personalnot an rheinland-pfälzischen Förderschulen. Wer in Frankreich einen Job sucht, der findet ihn inzwischen meist schneller und einfacher. Dank Bob. Bob ist ein Projekt, das Daten der französischen Arbeitsämter nutzt. Ziel ist es, Arbeitssuchende besser und schneller zu vermitteln und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das klingt verlockend. Mit Bob haben die Franzosen eine fast 3-mal so hohe Erfolgsquote wie die Agentur für Arbeit hier in Deutschland. Wäre Bob also nicht auch was für Deutschland? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Ayad Al-Ani vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gesprochen. Er forscht an internetbasierten Innovationen und hat mir erklärt, wie das System funktioniert.
Man muss sich das so vorstellen wie so eine Optimierungsfunktion. Das heißt, wenn ich eine Frage vorgebe, ich suche einen Job im Ort so und so, dann schaut die Maschine in ihrer Datenbasis nach, ob sie in der Vergangenheit schon derartige Entscheidungen getroffen hat und wenn ja, wie diese ausgefallen sind. Das heißt, ich bekomme dann von der Maschine nicht nur die konkrete Verbindung zu einem Jobangebot, wenn es ein solches gibt, sondern die Maschine kann mir auch sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich wo ein solches Angebot bekäme, wenn sie mir kein konkretes vorweisen kann.
Eine Idee bei Bob ist ja auch, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Der Anspruch von Bob war ja, und das ist auch sehr spannend, nicht nur die Vermittlung eines Jobs hier und jetzt, sondern auch ein Angebot an Arbeitstätige, die genau wissen, dass sich ihr Jobprofil in den nächsten 5, 6 bis 10 Jahren massiv verändern wird. Und ich glaube, heutzutage spüren ja fast alle Arbeitnehmer, dass sich ihr Aufgabengebiet verändert. Das führt zu entsprechenden Verunsicherungen. Und hier könnte ein solches Angebot wirklich Abhilfe schaffen und endlich einen Baustein zur Verfügung stellen, der uns hilft, dieses Thema des lebenslangen Lernens, wo wenige genau wissen, was jetzt damit anzufangen haben, dass man dieses Thema endlich in Angriff nehmen kann.
Ich habe eingangs gesagt, dass die Vermittlungsquoten eher bescheiden sind hier in Deutschland. Da sprechen wir von rund 13%. Die Franzosen, die schaffen über 40%. Dann wäre Bob oder ein vergleichbares System doch etwas, mit dem auch die Bundesagentur für Arbeit hier in Deutschland vielleicht besser arbeiten könnte.
Naja, private Vermittlungsagenturen arbeiten ja heute schon mit ähnlichen Systemen. Nur, glaube ich, ist die Ausgangssituation für die Bundesagentur eine sehr viel bessere, weil die Datenbasis einfach gigantisch ist. Die vorhandenen Informationen darüber, welche Jobs gesucht werden, aber auch Informationen darüber, welche Jobs wo, wann zur Verfügung stehen, die sind einfach in einer Institution wie der Bundesanstalt vorhanden. Und das Spannende wäre nur, die jetzt so zu konfigurieren und zu strukturieren, dass man auch diese Aussagen treffen kann.
Sie haben gerade schon andere Vermittlungskanäle genannt. Die sind ja gerade für Akademiker und hochqualifizierte Personen sehr viel relevanter als die Arbeitsagentur. Also das sind Headhunter, Jobbörsen oder auch ganz andere Kanäle. Verschenkt die Bundesagentur da nicht eine Riesenchance, wenn sie darauf verzichtet? Schließlich hat sie ja auch genug hohe Rücklagen, um das auch finanzieren zu können.
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass mit diesem Datenpotenzial natürlich auch immer eine gewisse Gefahr einhergeht. Man könnte diese Daten missbrauchen. Und es wäre ja sehr viel vorteilhafter, wenn die Bundesagentur als eine öffentliche Institution, die ja ethische und rechtliche Regeln unbedingt befolgen muss und dazu noch in Deutschland sitzt, dieses Potenzial auch ausschöpfen kann und den Menschen hier ein Angebot machen kann.
Ja, dann stellt sich die Frage, warum wir das nicht einfach versuchen?
Naja, das Thema maschinelles Lernen, das heißt, wie kann ich aus Daten der Vergangenheit Entscheidungsvorlagen für die Gegenwart und die Zukunft treffen, ist ein sehr neues Thema. Und ich würde vermuten, dass es auch für die Bundesagentur früher oder später ein Thema sein wird. Nur jede Organisation, die sich mit dem Thema beschäftigt, steht vor der Herausforderung, wie sie die Daten, die sie heute in wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Datentöpfen abgelegt hat und auch ganz anders strukturiert hat, zu einem großen Topf sozusagen zusammenführen können, damit Maschinen lernen und uns auch diese Aussagen treffen lassen helfen.
Es ist also leichter gesagt als getan, intelligente Computersysteme für die Vermittlung von Arbeitssuchenden einzusetzen. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Ayad Al-Ani. Stören Sie sich eigentlich an Schimpfworten? Haben Sie ein Problem damit, wenn ich Wörter wie oder im Radio sage? Dann schauen Sie sich vielleicht lieber nicht den Kinofilm Fuck You Goethe an. Er ist zwar lustig, aber vulgär. Das hat jetzt ganz offiziell der Europäische Gerichtshof entschieden und damit auch gesagt, dieser Titel bekommt keinen Markenschutz. Der Präsident des Gerichts bekommt dafür den Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Marc Jäger, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie und Ihre tapferen Richterkollegen haben sich in dieser Woche auf den brennenden Reifenstapel des guten alten Anstands gestellt. Sie haben der Produktionsfirma Konstantin verboten, die große Verwertungsmaschine anzuwerfen. Konstantin hat die Fuck You Goethe-Filme gemacht und mit diesen Blockbustern nicht nur einen Sack voll Geld verdient, sondern wie mit einer Dampframme auch eine der wichtigsten Sprachbarrieren für Minderjährige eingerissen. Fuck you wird inzwischen an Abendessenstischen von Kindern ebenso selbstverständlich benutzt wie von ihren Eltern. Fragt das Kind, ob jemand Fuck you Goethe mitguckt, gab es früher von den Eltern eine ernste Gefährderansprache. Heute geht es nur noch darum, dass vorher die Hausaufgaben gemacht sein müssen. Siehste, hat sich die Produktionsfirma Konstantin gedacht, die Menschen verstehen das als Scherz und wollte ihr eingedeutschtes Fuck you Goethe nicht nur auf S-Bahn-Waggons sprühen, wie im Film, sondern auch auf Spiele drucken, auf Kleider, auf Schreibwaren, sogar auf Lebensmittel. Fuck you Frischkäse, Fuck you Filzstifte, Fuck you Faltenröcke, Fuck you für alle. Nein! Haben Sie, lieber Marc Jäger und Ihre Kollegen, entschieden. Der Titel sei, trotz seines Einsickerns in den alltäglichen Sprachgebrauch, Zitat, nicht nur eine geschmacklose, sondern auch eine anstößige und vulgäre Beleidigung. Und die könnte arglose Verbraucher verstören. 21 Millionen Menschen haben die drei Filme gesehen, inklusive Mehrfachbesuchern. Da bleiben alleine in Deutschland eine Menge Menschen übrig, die sich von der Wendung gekränkt fühlen könnten und beim normalen Einkauf besonders geschützt werden müssen vor verstörendem Vulgarismus. Dass Sie als Richter sich bei Ihrem Urteil auf, Zitat, vernünftige Personen mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle beziehen, schließt übrigens aus, dass Sie dabei Zeki Müller und Chantal Ackermann im Blick hatten, die beiden Hauptfiguren. Vielleicht, lieber Marc Jäger, bringt es ja was. Vielleicht besinnt sich der ein oder andere Elternteil und zieht am Abendessen die Sprachbarriere wieder hoch. Und die von Konstantin brauchen sich eh nicht zu grämen. Die können ihre Fanartikel mit einem anderen Slogan bedrucken, den sie sich 2015 erfolgreich haben schützen lassen. Er lautet: Leck mich, Schiller. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
Eins gehört gehört. SWR 1.
Jeden Samstagnachmittag in SWR 1 Arbeitsplatz können Sie Fragen stellen zu Job, Karriere oder Arbeitsrecht. Unsere Experten antworten. Heute geht es um Ihr gutes Recht mit unserem Juristen Michael Felser.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Die erste Frage heute kommt von Gerd per E-Mail. Er arbeitet in einer Kommune als Traktorfahrer. Nun sollen alle Fahrzeuge mit GPS überwacht werden. Er schreibt, dadurch könnten die Vorgesetzten auf wenige Zentimeter genau sehen, wo sich das Fahrzeug und somit auch ich mich als Fahrer befinde. Welche Rechte habe ich bzw. muss ich diese Überwachung akzeptieren? Was meint unser Arbeitsrechtler Michael Felser?
Also auch eine Arbeitszeiterfassung ist natürlich eine personenbezogene Kontrolle. Das heißt, personenbezogene Kontrolle alleine reicht nicht für eine Unzulässigkeit. Bei jeder GPS-Überwachung stellt sich immer die Frage, ob ein sachliches, berechtigtes Interesse des Unternehmens als datenverarbeitender Stelle besteht und welche schutzwürdigen Interessen des Mitarbeiters dem gegenüberstehen, weil er durch die GPS-Überwachung des Fahrzeuges mittelbar natürlich auch in seiner Leistung überprüft wird oder in seinem Aufenthalt oder ähnliches. So, und dafür ist der Datenschutzbeauftragte in jedem Betrieb zuständig und für die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte und auch des Datenschutzes der Personalrat. Die sollten hier auch informiert werden. Und oft ist es so, dass die Grundlage für eine GPS-Überwachung von Dienstfahrzeugen in einer Dienstvereinbarung festgehalten ist. Sie muss auf jeden Fall mit dem Personalrat abgestimmt und in der Dienstvereinbarung geregelt werden. Wenn das nicht der Fall ist, wäre sie unrechtmäßig. Also erste Adresse hierfür, um den Sachverhalt mal selber zu ermitteln für den Fahrer, wäre, sich an den Personalrat zu wenden, eventuell den betrieblichen Datenschutzbeauftragten und einfach erstmal nachzuhören, gibt es denn da überhaupt eine Rechtsgrundlage oder macht der Arbeitgeber das, ohne dass die anderen Beteiligten davon wissen?
Sarah hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Ihr geht es um ihr Arbeitszeugnis. Damit ist sie unzufrieden. Auf den ersten Blick lese es sich gut, schreibt sie. Nachdem sie aber im Internet recherchiert hat, glaubt sie, dass es versteckt gar nicht so gut ausgefallen ist. Ihre Frage deshalb, wie kann sie sich wehren? Direkt an die ehemalige Chefin wenden oder lieber anschreiben? Michael Felser empfiehlt Folgendes.
Ja, also das persönliche Gespräch ist natürlich immer besser. Es kommt natürlich auch auf das Verhältnis an. Wenn man hier das Gefühl hat, oha, die Ex-Chefin will nachtreten, weil man sie verlassen hat, dann wird das wahrscheinlich nichts bringen. Dann bringt es eher was, einen Anwalt oder die Gewerkschaft aufzusuchen und den Arbeitgeber anschreiben zu lassen. Oft ist es aber so, das kann ich aus Erfahrung sagen, viele Arbeitgeber oder auch Personaler, von denen man das annehmen müsste, die haben Schwierigkeiten, die Anforderungen der Gerichte an ein vernünftiges Zeugnis zu erfüllen. Die können es dann einfach nicht. Und dann macht ein persönliches Gespräch Sinn. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, nicht alles, was im Internet steht, das gilt also auch für die angeblichen Geheimcodes. Ja, da wabern Gerüchte und Mutmaßungen, vor allen Dingen in Laienforen. Wenn dann da einer eine Frage einstellt und sagt, ich habe mein Zeugnis bekommen, da steht das und das drin, ne, das ist immer lustig, also für Fachleute, sich dann mal durchzulesen, was da alles für Vermutungen angestellt, was bedeuten könnte. Deswegen, das Internet ist da kein guter Ratgeber. Da würde ich dann lieber, wie gesagt, zur Gewerkschaft gehen oder zum Anwalt. Die können das dann prüfen und dann weiß man wirklich, ob man Anlass hat, sich zu beschweren oder sogar den Arbeitgeber anzuschreiben, um ein besseres oder ein korrektes Zeugnis zu erhalten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war SWR 1 Arbeitsplatz. Schönes Wochenende.
SWR 1 Arbeitsplatz.